Und mein Anspruch ist gar nicht, dass wir alle Probleme lösen, ganz und gar nicht. Ja? Es gibt so viele Probleme. Aber ich glaube einfach, dass ein Schlüsselpunkt zur Lösung dieser Probleme das Thema Digitalisierung ist. Und ich möchte dieses Thema treiben und so viele Krankenhäuser und Patienten wie möglich erreichen. No Bullshit. Wir sind da. Wenn wir sagen, wir rufen an, dann rufen wir an. Wenn wir sagen, du bekommst eine Antwort, dann bekommst du eine Antwort.
Hallo, mein Name ist Paul. Neben mir sitzt meine Kollegin Sarah und wir sind Part des Startup-Teams hier bei Google. Willkommen zu unserer neuen Folge unseres Founder Story Podcast hier bei Google Cloud. Unser heutiger Gast begann ihre Karriere als Medizinerin, war bei McKinsey Beraterin und ist jetzt als Pionierin im digitalen Gesundheitswesen unterwegs. Die Rede ist von Dr. Sophie Chung, Gründerin und CEO von Kuno Medical. Mit Kuno Medical hat sie ein Unternehmen aufgebaut, das sich darauf spezialisiert, die Patientenversorgung durch innovative digitale Lösungen zu verbessern. Herzlich willkommen, Sophie. Es ist großartig, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank. Thanks for having me.
Ja, super, dass du heute da bist. Wir wollen dann auch direkt mal anfangen. Du hast uns ja was mitgebracht heute. Ein Gegenstand, den du mit deiner Gründungsgeschichte verbindest. Welchen Gegenstand hast du dabei?
Und zwar habe ich eine gelbe Badeente mitgebracht und die gibt's bei uns in allen möglichen Größen. Ich habe auch überlegt, wir haben so eine ganz große Plüschente mitzunehmen, aber ich dachte, das lasse ich dann doch. Soll ich mal erzählen?
Ja, bitte.
Sehr gerne.
Die Plastikente. Also, als ich Kuno Medical gegründet habe, war ja immer so, dann muss man sich auch so zur Brand und so weiter irgendwie Gedanken machen und sagen, okay, welche Farbe haben wir, wie sieht das Logo aus, blablabla und so weiter. Und alles im Healthcare ist ja irgendwie blau und türkis und grün. Und dann hast du noch das Rote Kreuz, das ist rot und that's it. Und ich wollte irgendwie so, schon so den ersten Aufschlag machen und sagen, wir sind anders. Wir denken anders, wir sehen anders aus, obwohl wir im Healthcare sind. Und habe dann beschlossen, dass unsere Corporate Identity, unsere Farbe gelb ist. Und so sind wir losgelaufen, haben gesagt, wir sind gelb und alles rundherum gestartet. Und irgendwann war das so, dass die ersten Patienten zu uns gekommen sind und die haben dann einen Arzt darüber gefunden und dann habe ich irgendwie gesagt, irgendwie müssen wir das feiern. Wir müssen irgendwie diese kleinen Errungenschaften feiern und ich wollte dann immer so eine Trophy, so ein Ding hergeben. Und dann habe ich halt überlegt, so was kann ich denn herschenken? Also eine Flasche Champagner ist irgendwie so ein bisschen, kann ich mir nicht leisten, ist prätentiös. Und dann sind wir immer so gelb, 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 gelb und irgendwann waren wir so, Badeenten sind doch gelb. Und? Sie sind billig und günstig. Und dann bin ich an dem Tag, das war am Samstag, durch Berlin geradelt und habe versucht, Badeenten zu kaufen, damit ich die immer bei so kleinen Feierlichkeiten meinem Team geben kann. Und seitdem haben wir unsere Duck Ceremony. Und jedes Mal, wenn wir einen ersten Deal machen oder irgendwas geklappt hat, gibt's eine Duck Ceremony. Und wir haben mittlerweile so eine Kiste mit ganz vielen Enten drin. Und dann gibt's eine feierliche Überreichung der Ente. Und deswegen ist bei uns auch überall stehen diese Enten rum. Und jeder, der zu uns ins Büro kommt, fragt immer so, wieso stehen da so viele Enten rum? Und das ist das, was ich mit dieser Ente verbinde, weil das immer so diese kleinen und großen Erfolge sind, die wir feiern. Und wir haben mittlerweile auf Slack auch einen Duck Ceremony Channel, wo wir diese Appreciation sozusagen machen. Also wir leben das wirklich komplett von vorne nach hinten.
Super cute. Wie viele Enten habt ihr mittlerweile vergeben?
Boah, weißt du? Unzählige. Also höchstwahrscheinlich dreistellig, ja.
Oh wow, oh wow. Wenn du magst, kannst du die Ente da auf den Tisch legen. Dann
klingt ganz fantastisch. Du hast schon grob erwähnt, was ihr macht. Kannst du unseren Zuhörern noch sagen, was genau Kuno Medical ist und was du für eine Mission damit verfolgst?
Ja, gerne. Also wir haben so ein bisschen zwei Phasen in unserem Business. Ich habe begonnen mit einer Plattform, kunomedical.com, wo wir Patienten geholfen haben, den richtigen Arzt zu finden. Und das machen wir nach wie vor. Wieso das? Ich komme selbst aus der Medizin, ich war Ärztin und ich habe einfach so gemerkt, es gibt so eine krasse Informationsdisbalance auf dem Markt. Die Ärzte und Krankenhäuser wissen alles, die Patienten wissen nichts. Und die Patienten müssen trotzdem irgendwie entscheiden, was sie jetzt machen. Und irgendwie habe ich gesagt, wir müssen uns irgendwie auf die Seite der Patienten stellen und sagen, hier, da gibt's eine Plattform, da könnt ihr hingehen, da wird euch geholfen und da könnt ihr auch wirklich bis zum Schluss sozusagen, also mir war es wichtig, dass man da auch eine Transaktion drauf machen kann. Das sollte nicht nur so eine Infoseite sein und dann weißt du wieder nicht weiter, sondern ich wollte sozusagen alles verbinden und wirklich sagen, okay, und wir helfen dir dann wirklich sozusagen einen Arzt zu finden, weil der dir dann weiterhelfen kann. So, und so haben wir begonnen. Und für mich war auch ganz klar, dass das irgendwie digital sein muss. Ich glaube ganz stark an eine digitale Zukunft, auch in der Medizin. Und haben dann nach ein paar Jahren irgendwie beschlossen oder auch gesehen, dass das Thema Digitalisierung gar nicht, also das Problem gar nicht auf der Patientenseite ist. Also die können das sehr, sehr gut, wie wir alle. Aber dieses Thema Digitalisierung ist ein großes Problem auf der Arzt- und Krankenhausseite. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dieses Enablement, das bringt halt gar nichts, wenn wir nur Patienten enablen, wenn wir die Ärzte und Krankenhäuser nicht enablen. Und so ist das quasi das zweite Produkt entstanden, das heißt QNO Suite. Und das ist eine Softwarelösung, eine Suite, die wir jetzt den Krankenhäusern und Ärzten anbieten, um ihnen dabei zu helfen, ihre Patienten-Journey, also deren Customer-Journey, nennen wir Patienten-Journey, da zu digitalisieren.
Okay, spannend. Und also es ist ja quasi eine two-sided Plattform, richtig? Kannst du uns noch so ein bisschen mehr gedanklich durchführen auf der Patientenseite? Mhm. Wie finde ich als Patient die Plattform? Wie ist da der Prozess, der Ablauf? Und genau.
Ja, gerne. Also 70% aller Patienten-Journeys fangen im Internet statt. Viele davon auch auf Google. Ne? Und wo sind Ärzte und Krankenhäuser nicht? Im Internet. Und da fangen wir schon mal an zu sagen, hey, liebe Ärzte, liebe Krankenhäuser, ihr müsst präsent sein. Ihr müsst dahin gehen, wo die Patienten sind, nämlich in die digitale Welt. Und so bridgen wir sozusagen die beiden Seiten. Die Patienten im ersten Schritt. Früher war das so, dass du zum Hausarzt gegangen bist und so deine Patienten-Journey. Du hast angerufen, hast gesagt, brauchst einen Termin oder bist einfach hingegangen und dann ist dir da weitergeholfen worden. Mittlerweile gibt es dieses Hausarztsystem, wie es eigentlich gedacht war, so eigentlich nicht mehr. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr einen Hausarzt?
Nicht mehr.
Genau. Ja, und so geht es ganz, ganz vielen Leuten. Und deswegen gehen die Leute im ersten Schritt ins Internet. Da schlagen wir schon mal die erste Brücke, dass wir zu den Krankenhäusern und den Ärzten sagen, hey, ihr müsst einen guten Webauftritt machen, ihr müsst irgendwie Kampagnen schalten, ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr Angebote habt für Patienten, die weitreichender sind als das Telefon. Ich mache mir immer den Spaß, dass ich bei den ganzen Krankenhäusern anrufe, auf der ersten Telefonnummer, die ich auf der Webseite sehe und in 8 von 10 Fällen geht halt keiner ran und ich habe bis jetzt auch noch keinen einzigen Rückruf bekommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo sie sagen, hey, ihr müsst halt irgendwie Kontaktformulare, ihr müsst Terminbuchung anbieten, ihr müsst irgendwie Rückrufen-Sachen anbieten, sodass ihr mit dem Patienten in Kontakt treten könnt. Das andere Thema ist auch, das kennen wir auch, wir gehen ins Krankenhaus oder zum Arzt und was ist das Erste? Ihr kriegt dieses Clipboard. Ja, mit irgendwie 10 Seiten drauf, wo ihr 3-mal das gleiche einfüllen müsst. Also es ist ja nicht mal so, dass auf allen 10 Seiten was anderes steht, sondern es fängt immer von vorne an, Name, Geburtsdatum, Adresse und so weiter. Das macht gar keinen Sinn, dass man das vor Ort innerhalb von 2 Minuten ausfüllen muss, sondern eigentlich macht es total Sinn, dass ich dir das im Vorhinein schicke und sage, lieber Patient, ich freue mich auf den Termin morgen, hier sind schon mal deine Unterlagen, bitte füll das aus, idealerweise auf deinem mobilen Endgerät, weil wer hat heute schon irgendwie einen großen Computer zu Hause? Und das sind alles so Themen, die wir für die Ärzte und Krankenhäuser digitalisieren, die wir aber auch für den Patienten besser machen.
Verstehe, macht absolut Sinn. Ich denke, das gesamte Health-Tech-Bereich schreit noch nach Innovation. Verschiedene Bereiche wurden schon disruptiert. Du hast einen ganz einprägsamen Spruch geprägt aus meiner Sicht. Und zwar hast du gesagt, we don't sell shoes, we sell trust. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade zu Beginn es schwierig war, so ein Kundenvertrauen aufzubauen. Wie habt ihr das sichergestellt und vor allem, wie habt ihr auch die Qualität der Ärzte sichergestellt?
Ja, es ist nicht nur am Anfang schwierig. Also ich glaube, dieses Thema Trust ist ein Thema, das dich durch die ganze Zeit begleitet. Und wie man ja auch so schön sagt, also es dauert total lange, Vertrauen zu gewinnen, aber es ist total schnell, das auch wieder zu verlieren. Ne? Und da habe ich auch so eine gewisse Paranoia, weil genau das hängt mir immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich werde oft gefragt, so wie baut man denn Vertrauen auf? How do you build trust? Und das Ding ist halt, es ist nicht eine Sache. Es ist nicht eine Sache, die du richtig machen musst, sondern ich bin der Meinung, dass es so ganz, ganz viele kleine Dinge sind, die dieses große Bild des Vertrauens halt aufbauen, weil sonst wäre es ja einfach und dann könnten es auch alle machen. Und wir sind den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, jeder Touchpoint zwischen uns und dem Patienten, der muss halt richtig gut sein. Jeder Touchpoint muss das Thema Trust, das Thema Vertrauen kommunizieren. Und was heißt das? Ich vergleiche das immer so, wem vertrauen wir in unserem Leben am meisten? Unserer Familie und unseren Freunden. Wieso ist das so? Wieso vertrauen wir denen am meisten? Das ist, weil man sich vor denen nicht verstellen muss, weil man komplett ehrlich sein kann, weil wir von denen ehrliche Meinungen kriegen, weil die auch da sind, weil die reagieren und weil sie einen ernst meinen. Und all diese Themen nehmen wir, also diese Mini-Trust-Bausteine nehmen wir und bauen das in unser Produkt und in unseren Service ein, mit dem Ziel, dass jede Interaktion das genau kommuniziert, wo wir sagen, no bullshit, wir sind da. Wenn wir sagen, wir rufen an, dann rufen wir an. Wenn wir sagen, du bekommst eine Antwort, dann bekommst du eine Antwort. Unsere Lösung muss funktionieren. Dieses Move Fast and Break Things funktioniert in unserem Feld einfach nicht so gut, weil wir halt im Healthcare sind. Das ist halt ein Trust-Thema. Das Gleiche mit unseren Ärzten und Krankenhäusern. Genau das. Wir sind Partner von denen. Das, was wir von ihnen erwarten, bringen wir selbst. Und wenn das nicht geliefert wird, dann sind wir auch ganz schnell draußen. Das zu deiner Frage, wie stellen wir Qualität sicher? Es gibt ganz, ganz viele, du kannst es datengetrieben machen, das machen wir auch. Das siehst du ab und das ist das Schöne bei uns, dass wir das ja, wir stehen ja in Kontakt mit unseren Ärzten und Krankenhäusern jeden Tag. Das heißt, wir haben eine laufende Datenermittlung. Das ist nicht nur so ein One-Time-Thing, sondern wir können jeden Tag das sehen. Und wenn wir sehen, dass da irgendwas falsch ist, da gehen wir sofort hin. Wir fliegen hin, wir gehen zu denen und wenn die uns da nicht Antworten geben, die, die so zufriedenstellend sind oder darüber hinaus, nehmen wir sie auch von unserer Plattform runter.
Ich glaube, du hast auch noch einen weiteren sehr, sehr spannendes Zitat gesagt. Du hast gesagt, du würdest deine Familie jeden deiner Ärzte empfehlen, die du auf deiner Plattform hast. Und genau. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr starke Aussage, die aber auch genau darin einspielt, was du gerade gesagt hast, dass ihr euren Prüfungsprozess sehr detailliert vornimmt und wirklich, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, ihr auch wirklich Ärzte von der Plattform nehmt.
Absolut. Und ich habe es auch schon gemacht. Ja? Also meine Mutter war schon bei einem Zahnarzt und auch all meine Freunde übrigens. Und das ist wirklich, glaube ich, so ein North Star für uns.
Okay, ja, wichtiger Punkt. Du hast doch gerade vorher schon mal erwähnt, dass gerade die Challenge nicht auf der Patientenseite liegt, sondern eher bei den Krankenhäusern, bei den Ärzten, gerade da das Thema Digitalisierung schwierig ist. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Warum ist es so eine große Challenge?
Ja, das ist eine große Challenge. Auch hier wieder, weil das nicht einen einzigen Grund gibt, sondern du hast einfach so ein Konglomerat an einer Situation, die unheimlich schwierig so aufzulösen ist aus dem System heraus. Also was meine ich damit? Du hast einerseits, also wenn du auf der technischen Seite anfängst, wenn du dir anguckst, wie Krankenhäuser und Arztpraxen aufgebaut sind, du hast so komplette Legacy-Systeme drauf. Ja? Die sind nicht in der Cloud, die sind alle on-premise, die sind alle in Code geschrieben, wo teilweise die Software-Developer aussterben, weil das halt so alte Programmiersprachen sind. Du hast dir da so ein Monster hingebaut, worüber Leute oft gar nicht mehr so diese große Kontrolle haben, sondern das steht einfach da und alle haben Angst, das irgendwie anzufassen. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass du in den Krankenhäusern tendenziell nicht digitale Menschen vorfindest. Und das meine ich gar nicht negativ. Das sind Menschen, die sich dazu entschlossen haben, mit Menschen zu arbeiten. Das sind Menschen, die sich sehr bewusst gegen einen technischen Beruf entschieden haben. Ne? Das heißt, du hast da eine Gruppe an Menschen, die eigentlich gar nicht so affin sind, was dieses Thema Digitalisierung, Technik und so weiter ist. Und dann hast du das. Das heißt, da will auch keiner irgendwie pushen. Dann hast du das Thema Regulierung und Politik. Also hier in Deutschland, Stichwort Patientenakte, E-Rezept, Telemedizin, all diese Themen funktionieren de facto auch nicht wirklich. Und wenn sie funktionieren, wie das Thema Telemedizin, dann wird das auch nicht gepusht. Und dann hast du auch nochmal sozusagen die Befindlichkeiten der Player da drin. Also die großen Player haben auch de facto kein großes Interesse zu sagen, wir machen unsere Systeme auf. Ich meine, die sind bei den ganzen Krankenhäusern drin, haben da sich einen guten Marktanteil erarbeitet und that's it. Und das alles zusammen ergibt eine Situation, wo du einfach nicht mehr links und rechts und keiner sich irgendwie bewegt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass sozusagen diese Veränderung und dieser Push und diese Digitalisierung niemals aus diesem bestehenden System kommen wird. Weil wer soll das denn machen? Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass Player von außen, große sowie kleine Player von außen kommen und sagen, guck mal, wir haben da ein bisschen eine andere Sicht, wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz und wir würden gerne nochmal so die fünfte Dimension von diesem sein, um das Thema Digitalisierung, Technologisierung, Fortschritt, Innovation hier auch weiterzutreiben.
Ja. Ja, und jetzt seid ihr schon einige Jahre oder ein paar Jahre auf dem Markt. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Hast du das Gefühl, es geht voran und ihr werdet dieser Challenge oder ihr könnt diese Challenge immer weiter aufbrechen?
Ja und nein. Mhm. Also das, was schon vorangeht und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, ist, dass selbst der typische Krankenhausgeschäftsführer zu mir sagt, Frau Dr. Chung, Sie müssen mir das Problem nicht mehr erklären. Ich weiß, wir haben ein Problem, erklären Sie mir die Lösung. Also das hat sich wirklich geändert. Ich glaube, vor 5 Jahren haben wir noch total viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, zu sagen, so hey, deine Patienten-Journey, die funktioniert so nicht. Du musst hier digitalisieren, das musst du aus einer patientenzentrierten Sicht denken und so weiter und so fort. Das ist heute gar nicht mehr so. Also dieses Thema Patientenzentrierung, Digitalisierung, das ist in aller Munde. Das ist wirklich top of mind. Da musst du keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Das Problem ist aber, dass die alle unisono sagen, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Ich habe die Leute nicht, ich meine Personalmangel in den Krankenhäusern. Ja, und das verstehe ich auch total. Ich gehe da hin und dann sagt die Chefärztin zu mir so, wann soll ich mich denn damit auseinandersetzen, wie meine Patientenjourney sozusagen funktioniert, wenn ich das Personal nicht habe, um die Frauen, die hier sind, zu gebären. Also das war letztens eine Chefärztin der Gynäkologie, die gesagt hat, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Und sie hat da vollkommen recht. Ja? Also da darf man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Also so dieses, wie kriegen wir das denn hin? Und ich glaube, das ist sozusagen der Gap, den wir versuchen zu schließen, wo wir sagen, guck mal, wir haben eine Lösung. Die Lösung basiert jetzt nicht darauf, dass du ein riesen IT-Transformationsprojekt machen musst, sondern es ist eine Lösung, die füllt dir deine Gaps, die ist super schnell implementierbar und wir machen das gemeinsam mit dir. Und ich glaube, man muss da auch so diese Berührungsängste und die Scheu wegnehmen. Und ich glaube, an dem Punkt stehen wir gerade. Und das hat sich geändert, dass man sagt, das Ob ist check, das ist sozusagen dann, aber sozusagen dieses Wie, da, das ist sozusagen der Punkt, wo wir jetzt reingehen.
Lass uns gerne nochmal mit einem Doppelklick auf das Wie eingehen. Ihr habt Kuno Medical 2015 gegründet. Du bist Anfang an sehr bold in den Markt reingegangen, hast auch in einem anderen Podcast bei OMR erwähnt, das ist ein Alles-oder-nichts-Principle. Ja, das heißt, entweder wird es ein komplettes Hit-Business oder es wird gar nichts. Mhm. Wo würdest du sagen, befindet ihr euch aktuell und wie geht die Reise weiter?
Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Ziel man hat, ne? Oder welches Ziel du hast. Du kannst ja schon irgendwie auch sagen, das reicht, wenn du ein kleines Business hast und hast ein paar Krankenhäuser angeschlossen und ein paar Patienten angeschlossen und dann machst du ein profitables Business draus und dann läuft das so weiter. Und das ist auch total legitim, es zu machen. Ich bin halt angetreten zu sagen, es läuft fundamental etwas falsch im Gesundheitssystem und mein Anspruch ist gar nicht, dass wir alle Probleme lösen, ganz und gar nicht. Ja? Es gibt so viele Probleme, aber ich glaube einfach, dass ein Schlüsselpunkt zur Lösung dieser Probleme das Thema Digitalisierung ist. Und ich möchte dieses Thema treiben und so viele Krankenhäuser und Patienten wie möglich erreichen. Also wirklich in Richtung, wir sagen immer Weltherrschaft, aber halt wirklich zu sagen, was ist unser Ziel? Wir möchten wirklich etwas verändern. Und du veränderst ja nur etwas, wenn du möglichst viel erreichst. Und deswegen ist es für mich ein Alles-oder-nichts-Game. Weil wenn ich nicht sozusagen das Große erreiche, habe ich sozusagen für mich das Ziel nicht erreicht. Und ich glaube, das muss man da einmal so in den Kontext setzen, dass man sagt, ist es jetzt ein All or Nothing? Wo stehen wir gerade? Ich meine, das Gesundheitssystem ist der größte Markt auf der Welt. Ja, also in jedem Land, in Deutschland ist es ungefähr 10% des GDPs, in den USA sind es 18% von GDP laufen in das Gesundheitssystem rein. Das ist eine der wenigsten Industrien, die noch zweistellig wächst. Das heißt, du hast einfach, also Marktgröße ist check, ja, ist keine Frage. Und von daher stehen wir meiner Meinung nach noch ganz am Anfang. Wir haben schon total viel Impact, aber wenn du sozusagen auf den Markt guckst und wenn du drauf guckst, was alles noch möglich ist, gibt's noch total viel zu tun. Und das ist auch das, was Spaß macht, wenn man sagt, okay, man kommt nicht so schnell an die Grenzen, man kommt nicht so schnell an irgendwie Competition und so weiter. Der Markt ist einfach groß genug für alle.
Und jetzt hast du ja gerade auch gesagt, ihr wollt am liebsten die Weltherrschaft erlangen, richtig, mit eurer Lösung. Dafür braucht man sicher auch ein sehr starkes Team. Mhm. Zum einen euer Team bei Kuno Medical, aber auch die richtigen Investoren. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, das ist total wichtig, Es ist, also es, man sagt auch immer so, als Gründerin und CEO wird man schnell einsam an der Spitze, und das stimmt auch. Aber umso wichtiger ist es, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen weniger einsam machen oder wirken lassen. Und da gehört im ersten Schritt das Team. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt der 10 engsten Leute, mit denen du dich umgibst, oder 5 engsten Leute. Und ich glaube, das trifft im Privaten wie im Business total zu. Und mir war das halt immer total wichtig, weil wir sind zwar eine Tech-Company, aber ich will eine menschliche Tech-Lösung schaffen. Ich will eine Lösung schaffen, die den Menschen nach wie vor in den Mittelpunkt stellt. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man auch die richtigen Menschen bei sich hat, die diese Lösung bauen und in die Welt bringen. Und die ersten fünf Hires, die ich getätigt habe, sind noch 3 da. Ja, und das ist mir total wichtig, dass wir ganz, ganz lange Verbindungen und Beziehungen bauen, dass Menschen nicht nur kommen und gehen, sondern wirklich an die Mission und die Vision glauben und an meiner Seite sind. Und das erfüllt mich wirklich mit ganz, ganz viel Stolz, dass wir viele Menschen haben, die ganz lange bei uns da sind, aber es trotzdem schaffen, uns immer wieder zu erneuern und wirklich tolle Menschen anzuziehen. Am Ende sage ich immer, dass gute Menschen anziehen, und das gilt sowohl im Privaten wie auch im Business. Und wir haben einer unserer Firmenwerte ist No Assholes, und das ist ganz, ganz wichtig. Also es steht auch ganz oben so dieses No Assholes, No Bullshit. So. Und das Gleiche gilt auch für Investoren. Das ist ein bisschen eine andere Relationship, die man hat mit den Investoren. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, und das habe ich von Anfang an gesagt, ist so, das ist wie beim Fußballspiel, ne? Also es gibt Spieler, die sind auf dem Platz, das sind wir, und dann gibt es halt einen Trainer, der steht an der Seitenlinie, und der Trainer darf aber auch nicht auf dem Platz, also an der Linie ist halt irgendwie Schluss. Und ich glaube, da muss es auch dieses Selbstverständnis geben, was Investoren sind und wo die Linie ist und was unsere Aufgabe ist und unsere Responsibility und auch wo unsere Linie ist. Und ich glaube, wenn sich das anfängt zu vermischen, also wenn Investoren irgendwann glauben, sie müssen das Business machen, oder wenn Gründer irgendwie glauben, sie können das, was die Investoren eigentlich machen, besser machen. Ich glaube, das ist da, wo es total schwierig wird. Und für mich war das immer wichtig, diese Linie ganz klar zu haben. Aber auch da ist es einmal ganz wichtig, die richtigen Investoren an deiner Seite zu haben. Ich sage immer, das ist schlimmer als eine Ehe eigentlich, weil eine Ehe kann relativ einfach scheiden. Aber so Investoren wieder loswerden, geht auch, aber ist schwieriger. Und deswegen ist es, ich glaube, das unterschätzen viele Gründer auch.
Ja, und ich denke auch wirklich ein spannender Punkt, weil wie balancierst du als Founderin deine Mission und deine Werte, die du vorantreiben willst, aber auch mit denen der Investoren, die natürlich, ich würde jetzt mal behaupten, oft auch sehr auf Growth getrieben sind.
Richtig? Ja, und ja. Es ist auch total schwierig. Also als wenn wir jetzt nicht die Jahre 2020 und 2021 in den Blick nehmen, hast du eigentlich im deutschen Raum immer einen Investors Market, ne? Also du hast eigentlich die Balance so, dass die Investoren gerade in der Early Stage tendenziell die mächtigeren sind als die Gründer. Und das heißt auch, dass du als Gründer oft gar nicht die Wahl hast. Du hast nicht die Wahl, dass du sagst, du hast 10 Investoren, die sich jetzt um dich streiten, und du kannst dir aussuchen, von wem du jetzt Geld nimmst, damit du dein Business aufbauen kannst. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Sondern oft ist es so, dass du als Founder, wenn es gut geht, irgendwie 2 oder 3 Termsheets da liegen hast, und dann kannst du dich entscheiden. Und im Regelfall hast du 1 Termsheet oder 2. So. Und dann zu einem Gründer hinzugehen und zu sagen, nee, du musst dir den ganz genau angucken und du musst dir wirklich den irgendwie checken. Hey, wenn ich gar keine Option habe, dann muss ich zwischen sagen Leben, überleben und nicht entscheiden. Und ich glaube, das macht das alles nochmal schwieriger. Aber dennoch glaube ich, und das muss jeder Gründer für sich selbst entscheiden, und ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, aber für mich war immer ganz klar, ich mache das nicht mit den falschen Leuten, und bevor ich das mit den falschen Leuten mache, mache ich es lieber nicht. Aber diese Entscheidung zu treffen, das ist ultra, ultra, ultra schwierig.
Super schwierig, ja. Kann ich mir vorstellen.
Ich habe noch vielleicht eine Frage, bevor wir vielleicht so ein bisschen auf deine persönliche, auf deinen persönlichen Werdegang eingehen, weil ich finde, der ist höchst interessant. In dieser Mischung gibt es, glaube ich, kaum eine andere Gründerin in Deutschland. Deswegen lass uns da gleich zukommen. Ich habe noch eine Frage, die sich mir stellt. vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Zukunft, was sollte sich aus deiner Sicht noch ändern? So ein bisschen aus Investorensicht, also haben wir zu wenige Investoren, die in dem Healthtech-Bereich unterwegs sind? Mhm. Und was muss vielleicht auch so ein bisschen im Healthtech-Bereich passieren?
Mhm. Ja, total spannende Frage. Also ich glaube, was ich mir wünschen würde aus Investorensicht, und ich komme jetzt stark aus einer europäischen, deutschen Investorensicht. Ich glaube, das Verständnis für Digital Health, Healthcare in den USA ist was anderes. Du hast da auch ein bisschen ein anderes System auch. Wenn wir uns jetzt sozusagen auf den deutschen Raum oder auf den europäischen Raum beschränken, würde ich mir wünschen, dass Investoren, gerade VCs, ein besseres Verständnis für den Gesundheitsmarkt entwickeln. Weil Gesundheitsmarkt ist halt nicht E-Commerce. Na, also das ist nicht so, dass du mehr Geld reinschüttest und hinten kommt irgendwie zeitversetzt mehr Geld raus, sondern du hast andere Zeitleisten, du hast aber auch ein anderes Potenzial, du hast eine andere Dynamik und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man sich schon sehr bewusst dafür entscheiden, zu sagen, ich gehe in den Healthcare-Bereich rein und wenn ich das mache, dann mache ich das auch richtig mit dem richtigen Verständnis, wie diese Dynamik in diesem Markt irgendwie aussieht. Und das kriegen Investoren auch hin. Ich meine, das sieht man ja jetzt gerade an AI, dass die einfach verstehen, dass auch eine Seed-Finanzierung irgendwie dreistellig sein kann. So, das ist einfach was anderes. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass mehr Investoren sich sehr bewusst damit auseinandersetzen und sich dann sehr bewusst dafür und dagegen entscheiden und das dann auch wirklich machen. Mein Wunsch wäre es natürlich auch, dass da mehr Geld reinfließt. Ich glaube, das ist einer der wenigen Sektoren, die unterdigitalisiert sind, neben dem Education Sector. Und also Impact ist, glaube ich, muss man nicht reden, ja? Also wenn man im Gesundheitsbereich was macht. So, das ist sozusagen von der Investorenseite, von der Industrie oder politischen Seite auch. Ich glaube, da muss man einfach die Sachen jetzt mal ernst meinen und sagen, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und dann nicht, das Doofe ist, mit Gesundheitsthemen gewinnt man keine Wahl. Ja, und deswegen sind das auch immer so Themen, die hinten rumfallen, weil Gesundheitsthemen verlierst du tendenziell immer nur Wahlen, aber gewinnst du halt nicht. Und das ist leider die Krux, aber ich glaube auch, dass man da, dass man da schön langsam mit dem Rücken zur Wand steht im Gesundheitssystem, wenn man nicht wirklich einmal auch aus einer politischen Sicht disruptiv Sachen denkt.
Sehr gut. Ja, ich denke, genau jetzt ist die Zeit, da noch mal tiefer einzutauchen auf deine persönliche Journey. Wir haben es zu Beginn schon gesagt, du hattest eigentlich eine ganz andere Karriere. Du du hast Medizin studiert, warst dann Ärztin, wolltest aber erst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Professorin werden. Mhm. Und bist dann über den Berater-Lifestyle zum Gründen gekommen. Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen durchguiden? Was waren so die größten Milestones von deiner persönlichen Journey?
Ja, und auch vermisst du es, Ärztin zu sein? Und wie hat sich das, auch dieser Werdegang, auf deine Geschichte jetzt als Gründerin ausgewirkt?
Ja, gerne. Also ich sage immer, also normalerweise ist es ja so, dass man mit dem Alter und dem Fortschritt der Karriere seine eigenen Eltern ja immer stolzer und stolzer und stolzer macht. Ich glaube, bei mir ist es umgekehrt gewesen, dass der Peak da war, als ich irgendwie Ärztin war und dann danach mehr so das Thema Anxiety bei meinen Eltern eingezogen ist. Ich habe tatsächlich alles außer Wirtschaft studiert. Ich habe Medizin studiert, ich habe Sinologie, das ist chinesische Wissenschaften, also nicht nur die Sprache, sondern alles rundherum auch, und Philosophie, Wissenschaftstheorie gemacht. Eben mit dem Ziel, eine sehr stark medizinisch-akademische Karriere zu machen. Ich habe die Uni geliebt, ich habe das Labor geliebt, ich habe die Forschung geliebt, ich habe es geliebt, im OP zu stehen. Also klingt ein bisschen creepy, aber das sind alles so Sachen, da habe ich wirklich dafür gebrannt und das war meine Leidenschaft. Ich habe im Studium als Assistentin auf der Philosophie und auf der Medizin gearbeitet und all diese Sachen und wollte eigentlich irgendwann Professorin werden und habilitieren und an der Uniklinik hoffentlich irgendwann meine eigene Abteilung leiten und forschen und nebenher oder gleichzeitig auch Patienten haben. Und dann kam alles irgendwie ein bisschen anders. Man muss dazu sagen, ich bin zu einer Zeit mit dem Medizinstudium fertig geworden. Da gab es noch nicht wirklich so einen großen Ärztemangel, kaum zu glauben. Man hat dann schon gesehen, so in den ländlichen Gebieten gab es schon Ärztemangel, aber in den großen Unikliniken in den Städten noch nicht. Und ich wollte Kardiologin werden und ich wollte sozusagen interventionelle Kardiologin werden, das heißt hier Herzkatheter. Und diese Ausbildung musst du auf einer großen Uniklinik machen, damit du eine ordentliche Ausbildung bekommst. Und ich hatte damals, und ich wollte in Wien bleiben, und ich hatte damals keine Stelle bekommen, direkt nach dem Studium, weil da einfach ein paar Leute vor mir standen, die auch schon vor mir fertig geworden sind. Und dann hatte man mir gesagt, wir hätten sie gerne, aber das dauert jetzt noch 2-3 Jahre. Und in der Zeit erwarten wir uns von ihnen, dass sie publizieren. Und publizieren in der Medizin heißt, du machst Studien, auf einem Stipendium, was ungefähr so 1000 Euro im Monat dir wahrscheinlich bringt. Und ich komme aus keinem wohlhabenden Elternhaus. Ich habe 6 Jahre lang ultra hart studiert und weil ich so viel gemacht habe, habe ich wenig Geld verdient nebenher, weil ich viel auf der Uni verbracht habe. Ich war ready durchzustarten. Ich, wie gesagt, 6 Jahre Studium ist schon ultra lange. Nochmal 3 Jahre irgendwie zu warten, um dann eine 6-jährige Facharztausbildung zu starten. Das war einfach für mich nicht drin. Und gleichzeitig war das so, dass ich ein Angebot aus der Unternehmensberatung von McKinsey bekommen habe, dass die gesagt haben, kannst bei uns arbeiten. Und zwar für ein ziemlich gutes Gehalt und in ganz, ganz spannenden Themen. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich statt ins Labor, gehe ich in die Unternehmensberatung und arbeite da mal so 2 Jahre lang und dann bewerbe ich mich halt wieder. Gesagt, getan, auf die dunkle Seite gewechselt, war dort 2 Jahre lang, habe dann auch wirklich begonnen, mich wieder zu bewerben. Aber wie man das ja auch so kennt aus der Corporate-Sicht, hast du diese riesen Karotte vor dir und die sagen so, hier, das ist deine nächste Promotion. Und dann bin ich halt, aus 2 Jahren sind halt fast 5 Jahre geworden und habe das Gesundheitssystem von innen gesehen, also Pharma-Companies, Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherungen, Krankenhäuser, Regierungen, also wirklich so Rundumschlag, alles von innen gesehen. Super tolle Zeit gewesen. Und dann war es für mich Zeit zu gehen, weil nach 4,5, 5 Jahren war es auch irgendwie so, okay, what's next? Und dann war wirklich die Frage, gehe ich zurück in die Klinik oder mache ich was anderes? Und das war auch so die Zeit der ersten E-Commerce-Welle, wo einfach digitalisiert wurde, also alles, was nicht bei 3 auf dem Baum war, ist irgendwie so ins Internet geschliffen worden. Und da dachte ich mir so, okay, krass, das will ich im Gesundheitssystem machen. Weil Digitalisierung im Gesundheitssystem wird wirklich viel Impact haben. Und dann habe ich mich gegen die Medizin entschlossen, wieder. Und bin dann nach New York gegangen und bin zu einem Digital Health Unternehmen gegangen, weil es damals in Europa noch nicht so viel gab, war da 3 Jahre lang. Und habe dann nochmal viel von innen auch gesehen, was das Thema Produktentwicklung, Patientenzentriertheit, auch das Thema Skalierung und so weiter angeht. Und so bin ich dann Ende 2015 nach Berlin wieder zurückgekommen, habe Cuno Medical gegründet. Vermisse ich die Medizin ja sehr. Ich werde auch immer nostalgisch, wenn ich in ein Krankenhaus reinlaufe und ich sehe dann so die Ärzte in ihren Scrubs aus dem OP. Ich glaube aber auch, ne, the grass is always greener on the other side. Das spielt schon damit. Aber ich habe schon noch, also ich wollte auch immer zu Ärzte ohne Grenzen gehen. Das ist auch immer so einer meiner Lebensziele gewesen. Das habe ich jetzt noch nicht abgeschrieben. Ja. Von daher vielleicht eines Tages.
Super spannend. Und ich meine, du bist eigentlich in das Ganze reingekommen oder reingegangen, ohne von vornherein zu sagen, du willst Gründerin werden. Ne? Eigentlich ganz andere Vision verfolgt. Denkst du, das Gründersein liegt bei dir in den Genen oder was hat dich beeinflusst? Gab es bestimmte Vorbilder, Role Models, die dich am Ende dann auch angetrieben haben, diesen Step zu wagen in das Gründerleben?
Ja, darüber habe ich viel nachgedacht, weil ich komme aus einer nicht non-entrepreneurial family. Ne? Also mein Großvater war schon Arzt und Apotheker. Jetzt kannst du sagen, ja, das war selbstständig, aber das war damals auch ein ganz anderes Arbeiten. Also meine Wurzeln liegen ja in Kambodscha und dann in China, also dort war er das. Dann meine Eltern sind Geflüchtete gewesen, die nach Österreich gekommen sind und mein Papa ist quasi halb, wie sagt man, halb beamtet, also arbeitet für den öffentlichen Sektor. Meine Mutter war auch immer angestellt,
von daher bin ich nie irgendwie mit diesem Unternehmertum aufgewachsen und die Themen, also so Sicherheit, eine gute Ausbildung, einen guten Job, das waren immer so Themen, die meinen Eltern auch immer wichtig waren. Ich glaube aber schon, dass ich immer einen unternehmerischen Geist hatte und das hätte ich damals nicht so benannt. Aber rückblickend gesehen ist das so eine Mustererkennung, die ich schon feststellen kann. Und das war immer so dieses, Sachen anders machen zu wollen. Und dieses, was gibt es denn noch? Und immer so ein bisschen ausscheren aus dem Standard. Und das hat mich auch oft als Kind in Schwierigkeiten gebracht, also von klein auf. Aber du hast immer, wenn man zurückguckt, immer gemerkt, so immer so dieses Sachen anders machen, immer so auch Regeln anders interpretieren oder das war immer schon in mir, auch so dieses eine eigene Idee haben und die durchdrücken wollen, immer mehr machen wollen, auch so diese keine Angst vor Hardship haben. Also ich habe ja teilweise so ein Triple-Studium gemacht und ich meine, Medizin alleine ist schon schwierig, aber mir war das halt nie, ich hatte nie Angst vor viel Arbeit oder ich hatte nie Angst vor einer großen Challenge. Für mich war das immer so, all in und dann gucken, wo man dann rauskommt. Und ich glaube, diese Qualitäten sind schon sehr entrepreneurial. Wie gesagt, das hätte ich damals so nicht benannt, aber rückblickend gesehen kommt das schon und das kommt ganz stark von meinem Elternhaus auch. Das kommt stark aus meinem Umfeld und ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
Super spannend. Ich meine, wir haben jetzt schon so ein bisschen einen Glimpse in deine Vergangenheit bekommen, von Wien über New York, dann zurück nach Berlin oder nach Berlin, um dort zu gründen. Vielleicht, wenn man die Journey anschaut, hattest du dort Mentoren oder Mentorinnen, die dich auf diesem Weg begleitet haben oder vielleicht sogar inspiriert haben?
Ja, I wish. Ja, also ich hatte nie so diese ein, zwei Mentoren, die mich hochgezogen haben. Und ich hatte nie so diese Seniore-Vertrauensperson, die ich auf Kurzwahl auf meinem Handy habe. Habe ich nach wie vor nicht. Und oft denke ich mir so, ich wünschte, ich hätte das. Hat sich aber irgendwie nie ergeben. Und hatte ich nicht. Aber was schon immer war, dass auf dem Weg dahin, und ich beschreibe das eher immer so, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Person da war, die entweder das Richtige getan hat für mich oder das Richtige gesagt hat. Das war schon immer oft der Fall und das zieht sich auch von der Schule hindurch, dass man, ne, das kennen wir alle, es gibt immer so diesen einen Lehrer, der so einen gepusht hat vielleicht oder der eine Boss, den man hatte, der das in einem gesehen hat, was andere nicht gesehen haben und so und das hatte ich schon immer und ich glaube, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das versuche ich auch jetzt so ein bisschen zurückzugeben, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Nichts von dem, was wir erreichen, erreichen wir alleine. Alles erreichen wir mit Hilfe von anderen, mit Unterstützung, dass andere uns Opportunities aufmachen, Türen aufhalten und das versuche ich zurückzugeben. Aber das war schon, aber ich hatte nie und habe nach wie vor nie diesen einen Mentor oder Mentorin gehabt.
Ja. Du hast gerade das Wort zurückgeben erwähnt und du bist ja auch in vielen Projekten und Initiativen, wie zum Beispiel Mentor-to-be tätig. Mhm. Wie wichtig ist eigentlich dieses Zurückgeben, gerade auch für dich als persönliche Story?
Ja, schon wichtig. Und das hat so ein bisschen zwei Komponenten. Das auf Englisch sagt man ja auch so paying it forward, ne? Also es ist nicht mehr zurückgeben, sondern auch das, was ich hoffe, dass sozusagen das Karma mir zurückgibt, dass ich das jetzt schon mal reinlege. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und von da, ich sehe das eher auch aus so einer gesamtgesellschaftlichen Sicht. Also wir können halt nicht erwarten, dass die Welt irgendwie besser wird in der Zukunft, wenn wir nicht Teil davon werden und wenn wir nicht Teil, also ein aktiver Teil davon werden. Und oft sprechen wir ja, habe ich immer so den Eindruck, dass wir immer über so diese großen Themen sprechen und sagen, also egal, ob das jetzt irgendwie Global Warming ist oder Krieg und Frieden und so weiter. Und das sind alles so große Probleme, die natürlich wir als einzelner Mensch nicht gelöst bekommen. Das ist, und dann habe ich oft das Gefühl, dass dann so ein bisschen eine Resignation eintritt, die sagt, okay, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich als einzelner Mensch das nicht lösen kann, was soll ich denn tun? Und ich finde aber, wenn wir alle sozusagen das tun, was in unserem Möglichen ist und sozusagen nicht versuchen, Global Warming zu beeinflussen, aber beeinflussen, wie es den Menschen um uns herum geht und diesen Impact auf einzelne Menschen um uns herum machen, dann amplifiziert sich das noch. Also wenn das jeder von uns macht, dann glaube ich fest daran,
dass wir eine bessere Welt schaffen. Und das ist eher so mein Ansatz, zu sagen, also mir ist es, da geht es mir gar nicht so um irgendwas giving back oder paying it forward, aber so dieses nicht nur passiv da sein, sondern aktiv das machen und sehr bewusst da auch investieren. Weil ich meine, ich habe einen 20-Stunden-Tag. Ich könnte auch einfach sagen, ich mache das nicht. Ja? Oder ich könnte auch einfach sagen, ich hau mich jetzt vor Netflix, was auch immer, mache ich manchmal auch. Oder ich nehme mir diese eine Stunde und setze mich nochmal mit wem anderen hin und so weiter. Und ich glaube, das sind so bewusste Entscheidungen, die die auch kosten. Ne? Das passiert nicht einfach so. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute das machen, weil ich davon überzeugt bin, dass das eine bessere Welt schafft.
Ja, absolut. Und ich glaube, da sind wir auch völlig bei dir. Die Wichtigkeit darzustellen, wie jeder einzelne Mensch eigentlich eine Rolle spielt, um so einen Compound-Effekt auch zu erreichen, ja, und auch einen Change zu erreichen. Super schön gesagt, danke.
Gerne.
Ja, dann vielleicht noch eine abschließende Frage zu dir als Person. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Ich meine, du hast erwähnt, der Tag hat nur 24 Stunden. Wir haben schon so viele Punkte gerade angesprochen.
Ja.
Wie kriegst du das alles in einen Tag?
Indem ich versuche, so strukturiert wie möglich an den Tag zu gehen und mittlerweile auch, also ich sage gefühlt noch zu vielen Sachen ja. Und das ist für mich auch so ein Personal Development Ding, dass ich sehr klar entscheide, was ich mache und dann richtig und das entscheide und die Sachen, die ich nicht mache, dann auch nicht mache. Und da muss ich sagen, da bin ich selbst noch nicht da, wo ich sein möchte. Wie fängt mein Tag an? Ich habe eine kleine Tochter, 3,5 Jahre alt, und das fließt da auch noch mit rein. Ich versuche, früh aufzustehen. Ich bin eigentlich ein totaler Nachtmensch, ein Langschläfer, aber das funktioniert nicht mehr. Deswegen versuche ich, diesen 5 a.m. Club zu machen. Das ist ein totaler Struggle, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche, früh aufzustehen, also irgendwo zwischen 5 und 7 Uhr, je nachdem, wann ich ins Bett gehe. Dann fange ich mal meinen Tag an, dann steht meine Tochter auf, dann muss ich sie fertig machen, dann bringe ich sie in die Kita und dann fängt mein Arbeitstag an und der ist komplett durchgetaktet oft. Ich glaube auch, dass ich noch immer zu viele Meetings mache. Versuche auch das nochmal zu ändern und dann versuche ich abends zu Hause zu sein. Das gelingt mir nicht immer. Und verbringe dann Zeit mit meiner Tochter. Und wenn sie dann im Bett ist, geht sozusagen der zweite Teil meines Arbeitstages los. Das ist dann so ein bisschen die Me-Time im Arbeiten, weil ich dann keine Calls mehr habe und so weiter. Und dann arbeite ich den Tag ab und bereite den nächsten vor und was auch immer da noch ansteht. Und dann fängt das von neuem an.
Was du jetzt vielleicht vergessen hast zu erwähnen, du bist auch sportlich sehr, sehr aktiv.
Ja.
Hast du andere Habits oder Angewohnheiten, dass du so ein bisschen dein harten Arbeitsleben ausgleichst? Was hast du da vielleicht für Habits oder Angewohnheiten?
Ja, also Sport, muss ich sagen, war 2023 nicht so, dass, also ist nicht passiert, weil auch hier einfach, ich hätte nicht gewusst, wann ich das reindrücken könnte. Nehme ich mir fürs nächste Jahr wieder vor. Mal gucken.
Notiert.
aber das ist unheimlich, unheimlich wichtig. Das andere ist schon, dass ich versuche, auch möglichst gesund zu leben. Und ich achte sehr darauf, was ich esse, was ich nicht esse, wie ich esse, zu welchen Uhrzeiten ich esse und all diese Sachen. Ich glaube einfach, dass dieses Thema Nutrition einfach so komplett sehr, sehr wichtig ist, aber sehr unterschätzt wird. Und dann gibt es so Sachen, die ich für meine Seele mache. Das ist so einfach Sachen, wo ich weiß, das macht mir Spaß und das ist so mein Guilty Pleasure. Und das sind Trash-TV-Shows oder Reality-TV-Shows. Ja. Also ich gucke da jetzt nicht so viel, aber wenn die Kardashians ankommen, muss ich mir das angucken. Oder Sex in the City und so. Also das sind so Sachen, das dauert so eine halbe Stunde, ja, in der Woche oder am Tag. Und das ziehe ich mir dann rein. Das erlaubt es mir so abzuschalten und irgendwie nebenher auf Instagram zu sein und da nochmal so ein bisschen das rauszulassen. Das sind so die kleinen Themen. Und dann versuche ich aber schon auch so Sachen zu machen, die mir gut tun. Und was mir total gut tut, ist, wenn ich Zeit mit Leuten verbringe, die mir sehr wichtig sind und nahestehen. Das sind Freunde und Familie. Das ist zu wenig, aber versuche ich mir sehr bewusst die Zeit zu nehmen. Ja, und das sind so Sachen, die jetzt sozusagen in den Alltag noch gerade bei mir reinpassen.
Ja, und ich meine, auch absolut nicht verwerflich, sich mal Trash-TV anzuschauen, weil genau das gibt einem mal die Möglichkeit, ein bisschen abzuschalten,
es
richtig?
Es gibt eine Studie.
Charlotte,
es gibt eine Studie, die besagt, dass also es gibt zwei Gruppen von Menschen, die Trash-TV gucken, und das ist so die eine Gruppe, die man so ein bisschen erwartet vielleicht, ganz böse gesagt. Und dann gibt es aber die andere Gruppe, und die hat einen überdurchschnittlich hohen IQ.
Just saying. Und,
genau, just saying. Also ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Wundervoll. Und ich finde eine Sache, die noch wirklich beeindruckend ist, ist, wie du eigentlich Muttersein mit Founderin auch verbindest. Ich meine, alleine Mutter sein ist schon ein challenging Job. Dann noch Founderin in einem Startup zu sein. Hast du Tipps, Tricks für andere Founderinnen vielleicht, die auch nicht sich entscheiden möchten zwischen Family und Startup?
Ja, das ist eine ultra persönliche Entscheidung. Ja, und da gibt's keinen richtig oder falsch. Und auch hier so no judgment at all. Und das ist eine Sache, die ich komplett gelernt habe, als ich Mutter geworden bin. Und ich kann euch sagen, bevor ich Mutter geworden bin, war ich nicht completely judgmental, aber ich habe schon so gesagt, so, boah, ich würde das so nie machen. verstehe aber jetzt so, okay, das sind ganz persönliche, individuelle Entscheidungen. Und gerade wenn es um Muttersein geht und Kinder haben, das ist so no judgment at all. Und das kann ich nur wirklich allen weitergeben. So, wenn das nicht dein Kind ist und das nicht deine Situation ist, dann hast du darüber nicht zu urteilen. Quasi alles, was sich im legalen Raum halt abspielt. Und für mich war ganz klar, und ich habe da auch einen Leitspruch, der besagt, glückliche Kinder haben glückliche Mütter. Und das ist etwas, was mich wirklich leitet und treibt, weil ich für mich verstehen musste, wie kann ich denn glücklich sein, und um die beste Mutter sein zu können für meine Tochter. Und für mich war einfach ganz klar, meine Karriere, meine Company, Cuno Medical, das, was ich mache, das ist mir ultra wichtig. Und wenn ich das nicht mehr machen könnte oder nicht in dem Ausmaß machen könnte, wie ich es gerne hätte, dann würde ich mir meinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden, dann wäre ich unzufrieden mit mir selbst, dann wäre ich frustriert, und dann wäre das einfach auch nicht gut für meine Familie und meine Tochter. Und das ist mein persönlicher Weg gewesen, mich dem anzunähern und zu sagen, ich muss glücklich sein und zufrieden mit mir selbst, damit ich das amplifizieren und weitergeben kann. Und deswegen ist das mein Weg gewesen, zu sagen, ich werde beides schaffen, und ich werde versuchen, sowohl eine gute Gründerin, eine gute CEO zu bleiben, und gleichzeitig aber meinen Weg zu finden, für meine Tochter da zu sein. Maximiere ich jetzt die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe? Ganz klar nicht. Und ich habe letztens auch einen Podcast gehört, wo eine Mutter gesagt hat, ich möchte die Zeit mit meinen Kindern maximieren, die ich mit ihnen verbringe. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das kriege ich nicht hin. Aber das ist eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und für diese andere Frau war das eine andere Entscheidung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, Quantität vor Qualität. Ja, das heißt, ich weiß, dass die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe, begrenzter ist als vielleicht bei anderen Müttern, die andere Jobs haben. Aber ich versuche halt die Zeit, also die Qualität der Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe, so stark zu maximieren wie möglich. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist auch, dass ich es nicht verstecke, dass ich Mutter bin. Na, und manchmal ist es so, dass ich schon auch einen Call machen muss um 7 Uhr abends, weil ich mit USA telefonieren muss oder weil das was anderes ist. Gestern Abend war das zum Beispiel so, da musste ich noch, war ich unterwegs den ganzen Tag, und dann musste ich mir meine Calls an den Abend machen, und die habe ich von zu Hause gemacht. Und irgendwann habe ich halt meine Tochter auf den Schoß genommen, und ich hatte dabei null schlechtes Gewissen, ja, weil das war irgendwie 7 Uhr abends, meine Tochter musste bei mir sein. Ich finde es auch cool, dass die mir dabei zusehen kann, wie ich arbeite, wie ich spreche, wie ich kommuniziere. Die ist erst 3 Jahre alt, aber hey. Und dann saß sie halt bei mir auf den Schoß, und ich finde das auch ultra cool, wenn das andere machen. Ja. Und ich glaube, das ist das andere, dass man das nicht verstecken darf, sondern wirklich sehr bewusst gemeinsam leben muss.
Ja, und ich meine, das zeigt ja auch wieder Menschlichkeit. Wir sind am Ende alles Menschen, und das gehört
total
eben auch dazu.
Ja, und ich habe auch zu den ganzen Leuten im Call gesagt, es waren 3 andere, und ich so, hey, sorry, ich war den ganzen Tag unterwegs, ich muss sie jetzt einmal nehmen, und so.
Aber ist doch eigentlich schade, dass man das dazu sagen muss, oder?
Ja, ich finde schon noch, das stimmt. Aber ich glaube, das ist noch immer, ich meine, man darf es jetzt auch nicht übertreiben, ich habe eine Tochter, ist auch nicht überall dabei. Ich glaube, das muss man schon nochmal sagen. Und
Und ich habe mit meiner Tochter, bevor ich mit ihr in den Call gegangen bin, habe ich auch gesagt, du kannst mitkommen, aber du musst zuhören und du darfst jetzt nicht irgendwie Schnickschnack machen. Und das hat sie dann auch gemacht. Also ich, das geht schon noch.
Cool, ja. Cool. Ja, sollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen?
Ganz genau. Wir haben schon eine kleine Reise jetzt gemacht. wir sind ein bisschen tiefer in deine Journey eingetaucht, haben dich auch jetzt besser verstanden, auch als Mutter und Gründerin, dass beides doch sehr gut harmonieren kann. Wir haben uns Kuhne Medical angeschaut. Lass uns noch ein bisschen nach vorne schauen und den Healthtech-Bereich näher beleuchten. Du hast in einem Post eigentlich 5 Bereiche definiert, für das oder um das Gesundheitssystem zu verbessern. Magst du den Bereich vielleicht vorstellen, der für dich am eindrucksvollsten ist oder am wichtigsten?
Oh, das ist jetzt eine harte Frage, welches ich da ganz nach vorne stellen möchte. Ich glaube, dass was am meisten Impact haben wird, ist das Thema Interoperabilität. Das ist jetzt so the most unsexy topic, weil ich könnte jetzt auch irgendwie KI sagen, ja, Artificial, also AI und so weiter. Das wird's auch machen. Aber ich glaube, das ist wirklich fast über alle Gesundheitssysteme gesehen, generalisiert, egal in welchem Land, und es gibt Länder, die sind besser und es gibt welche, die sind schlechter, ist so einmal diese Patienten-Journey von Anfang bis Ende durchdesignt haben. Weil das Gesundheitssystem ist nicht auf den Patienten ausgerichtet, ja? Also ein Krankenhaus, ich saß letztens mit einem IT-Anbieter zusammen und der sagt, wir digitalisieren das Krankenhaus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wir digitalisieren die Patienten-Journey, ne? Und man merkt einfach schon so, aus welcher Sicht die kommen. Die digitalisieren das Krankenhaus für die Ärzte, für die Pfleger und so weiter, aber sie digitalisieren nicht für den Patienten. Und das ist, jetzt kann man irgendwie sagen, same, same. Nee, ist es nicht. Man kommt aus einer anderen Perspektive da rein. Und das, woran es wirklich bricht im Gesundheitssystem, und ich glaube, das hat den größten Impact, ist, wenn man einmal dieses Connecting the Dots macht, dass man einfach weiß, okay, dieser Patient ist hier geboren worden, das ist im Laufe seines Lebens passiert, der war hier beim Arzt, da ist das passiert, das ist das Laborergebnis gewesen, da ist die OP gewesen, so ist er geimpft, bei diesen Ärzten war diese, diese Allergien hat er und so weiter. Und das in einem Bild kreieren können, ja, und das weiter aufbauen, sodass jeder, der oder die mit diesem Patienten zu tun hat und der oder die Patientin selbst immer versteht, so, wo stehe ich denn gerade und was ist denn dieses Gesamtbild? Und deswegen sage ich Interoperabilität, weil das kriegst du nur hin, wenn die Systeme miteinander kommunizieren und man das machen kann. Ich finde, wenn du das Bild nicht gezeichnet bekommst, dann kann die AI noch so gut sein. Dann kann noch der Roboter so gut sein, aber es fehlt einfach an diesen Basics. Und deswegen wäre mein Punkt eher zu sagen, let's get the basics right first, bevor wir mit den anderen Themen weitermachen.
Absolut. Und ich denke, genau das ist einer der wichtigen Schmerzpunkte, die man ja auch als Patient hat, dass man nicht gesamtheitlich betrachtet wird. Super wichtig, super spannend. Lass uns das Ganze jetzt vielleicht abschließen und noch einen Blick in die Zukunft setzen. Worauf freust du dich am meisten, wenn es um Kuhne Medical geht? Was ist so der nächste Step?
Ich freue mich jeden Tag, wenn wir sehen, dass wir, also wir sammeln ja dieses Patientenfeedback auch ein, ja, und wir haben eine Integration in unseren Slack-Channel rein. Das heißt, es poppt jeden Tag auf und alle lesen das. Und es ist wirklich, ich übertreibe hier nicht, Patienten schreiben, verwenden Wörter, die du so im Gesundheitssystem nicht findest. Sowas wie, das war total effizient, das war total cool, alle meine Fragen sind beantwortet. Das habe ich heute in der Früh gerade gelesen, weil ich gekommen bin, weil das letzte Feedback war so, alle meine Fragen wurden beantwortet. Das war auf Englisch, also I wasn't left in the dark. Ich bin nicht im Dunkeln gelassen worden. All diese Sachen schreiben Patienten in ihren eigenen Worten an. Das ist so, was für ein Privileg ist das, dass ich daran arbeiten darf und dass ich da einen Beitrag dazu leisten darf. Und ich freue mich darauf, dass wir hier einen neuen Standard setzen können, dass diese Wörter und dieses Feedback nicht mal die Ausnahme wird, sondern die Regel und dass es da ein neues Verständnis gibt. Weil aktuell, wenn ich zu den Krankenhäusern gehe und irgendwie, also ich fange damit, sie sagen so, du bist komplett illusorisch, das wird so nicht sein. Und ich freue mich darauf, dass wir da diese Akzente setzen und das wird nicht von heute auf morgen stattfinden, sondern schön langsam, dass irgendwann auch das Krankenhaus im letzten Hintertupfing irgendwie sagt, cool, Wir wissen, dass das Thema Patientenzufriedenheit, Patientenzentriertheit, Patientenjourney zu uns gehört. Und wir wissen auch, dass wir es hinbekommen und wissen, dass es wichtig ist. Und darauf freue ich mich, auf den Tag.
Mega. Super, dann ich denke, von unserer Seite wäre es das für heute erstmal. Haben wir aus deiner Sicht etwas vergessen?
Boah, nee, ich hab... Also, ich könnte jetzt noch irgendwie 5 Stunden weitersprechen.
Wir auch.
Aber ich glaube, ihr habt da wirklich einen guten, vielen Dank auch für die tollen Fragen, einen guten Rundumschlag gemacht.
Hätten wir uns heute eine goldene Ente verdient.
Ja, absolut. Wir haben auch mal die Enten dann Gold angesprüht und die auch wieder was.
Also auch eine goldene.
Bring ich das nächste Mal mit.
Sehr, sehr cool. Wir haben leider keine hier, aber wir bedanken uns wirklich herzlich bei dir für den wundervollen Podcast. Sehr insightful und ich denke, spannend auch für unsere Zuschauer. Ja, danke, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank und vielleicht gibt es ein Part 2.
Ja, vielleicht.
Alles klar, dann vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.